Und die Mama hat dann über heute geredet und ich habe gesagt, ja, ich kann irgendwie anders helfen oder so, weiß ich nicht. Und dann am Montag haben wir uns dann unterhalten und sie hat gefragt, was ich gerade so in der Gemeinde bringe und lehre. Und dann habe ich ein bisschen erzählt und dann gesagt, das wäre doch toll, kannst du das nicht bei uns auch am Mittwoch bringen? Aber ich habe gesagt, okay, mache ich. Also, ich werde jetzt das bringen, wo wir gerade in unserer Gemeinde dabei sind. Genau. Manchmal passiert was Unerwartetes im Leben. Ich habe eine lustige Geschichte, die ist mir passiert vor kurzem. Vor kurzem war ich bei der Post in Wien und habe ein Poststück aufgegeben. Ja? Und man soll ja mit Bankomatkarte zahlen, was die wegen Dings und so. Und dann war ich halt dort und habe brav mit der Bankomatkarte gezahlt. Ja? Und dann gibt mir die Dame meinen Beleg und ein Sackerl Uncle Bens Reis. Mit den Worten, da haben sie einen Reis zum Probieren. Und ich habe sicher ganz verdattert reingeschaut. Warum gibt die mir einen Reis? Was denn? Ich hab nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich dachte, ich weiß nicht, hat die vielleicht so irgendwie so ein Nebengewerbe? Weiß ich nicht. Nächstes Mal sagt sie dann, möchten sie einen Thermomix kaufen, 26 Euro im Monat. Ich weiß ja nicht. Also da war ich ganz verdattert. Ganz normal. Aber anscheinend geben sie in der Post Reis zum Probieren aus. Ja, ich weiß nicht warum, wie auch immer. Ja, und so passiert manchmal was Unerwartetes. Heute bin ich hier und rede über das Wort. Aber das ist immer gut, preis dem Herrn. Das Wort ist immer gut. Und wir schauen uns gemeinsam etwas über die Bergpredigt an. Kennst du? Ja. Weil wir gerade vom Herrn einfach aufs Herz bekommen haben, dieses Jahr, dass wir uns das Leben Jesu ein bisschen anschauen, die verschiedenen Stationen sozusagen, wenn du so möchtest. Und einfach eine Betonung widersetzen auf das Leben Jesu in den Evangelien und ihn kennenzulernen und wie er ist und wer er ist. Weil das bringt auch Segen in unser Leben, ja, den Herrn kennenzulernen und in seiner Güte. Ich bete noch kurz für mich und dann geht's los. Himmlischer Vater, danke nochmal für dein Wort. Danke für Jesus, dass er unser Herr ist, dass er unser Retter ist, dass er unser Erlöser ist, dass er uns so sehr liebt und dass du geoffenbart wurdest durch ihn. Und wenn wir ihn betrachten und sein Leben auf Erden und wie er war und wie er, was er gemacht hat, dass wir dich auch, Vater, mehr und mehr kennenlernen, wie du bist. Denn Jesus offenbart ja dich und dass unsere Beziehung zu dir gestärkt wird und dass wir auch mehr und mehr hin verwandelt werden in dein Ebenbild, Jesus, so wie die Schrift es uns zeigt. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Weißt du, Mann, das ist ein Werk, das der Herr in uns wirkt. Ist das nicht toll? Früher hat man gesagt, gewaltig. Wenn mein Vater da gelehrt hat, haben die Leute auch gesagt, das ist gewaltig. Ich weiß noch, die Annemarie hat das oft gesagt, weil das war, der Gottesdienst war gewaltig, hat die Annemarie gesagt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch sagt, wahrscheinlich, ja. Das war früher mehr so in das Wort, vielleicht sollten wir es wieder en vogue machen, modern machen, ja, weiß ich nicht. Aber wir reden über die Bergpredigt, die findest du jetzt in dem Fall in Matthäus 5. Ja. Von Matthäus 5 werden wir jetzt einiges lesen und meine Slides, die ich heute mitgebracht habe, wo noch der Name unserer Gemeinde draufsteht, weil, wie gesagt, ich wiederverwerte, ja, in dem Fall. Aber das ist einfach nur ein Bild von den Bergen. Die Berge, wo Jesus war, haben wahrscheinlich nicht ganz so ausgeschaut, aber. Und dann haben wir den Bibeltext. Okay, das ist eigentlich alles, was auf den Versen, auf den Slides drauf ist. Also wir fangen dann gleich mal an, Matthäus 5. Und weißt du, was mir sehr am Herzen war, in dem Ganzen, ist einfach zu betonen, worum es dem Herrn hier geht. Ja? Weil hier redet ja Jesus, der Gott ist, das dürfen wir nie vergessen. Und er zeigt uns, weißt du, Dinge einfach aus Gottes Perspektive. Weil Jesus hat ja gesagt, er ist gekommen, um den Vater zu offenbaren, sein Herz zu offenbaren. Und manchmal, weißt du, wir Menschen auch im Christentum, und deswegen für mich auch die Wichtigkeit, Jesus zu kennen und den Vater zu kennen durch sein Wort, manchmal wir Menschen im Christentum, wir lesen solche Abschnitte und wir fühlen dann irgendwie, wir denken irgendwie, okay, das sind Gottes Anforderungen an uns, weißt du, die wir irgendwie erfüllen sollen, wo wir uns selber irgendwie anstrengen müssen, damit wir das alles machen, so richtig machen, wie er das von uns möchte. Und verpassen dann oft, dass er uns zeigt, das ist das, was er in uns wirkt. Ja, schon, unser Leben darf und soll so ausschauen, aber er wirkt es in uns. Ja? Er gibt uns immer die Kraft und all diese Dinge kommen von ihm. Ja? Und das ist das Wichtigste im Ganzen. Wir lesen einfach, wie es losgeht. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Jetzt bleiben wir mal kurz stehen, weil das hat mich so gesegnet. Ich sehe mich selbst als Lehrer des Wortes, weißt du, mehr so als Prediger oder Verkündiger. Und es hat mir einfach gesegnet, dass Jesus auch gelehrt hat. Ja? Jesus hat auch gepredigt, einfach verkündigt, so ist es. Jesus hat die Kranken geheilt, ja, aber er hat auch manchmal gelehrt. Ja? Und deswegen segne ich mich, weil das irgendwie meine Berufung, meine Aufgabe ist oder meine Betonung in meinem Leben, hat mich das gefreut, lehren. Lehren ist ja mehr so erklären, ja. Und Lernen hat auch mit Lernen was zu tun. Ja? Das Ziel ist, etwas zu verstehen, etwas zu lernen. Ja? Und hier hat sich, es sind mehr und mehr Leute geworden. Ja? Das heißt, Leute sind zum Glauben an ihm gekommen, deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Und dann hat Jesus irgendwann gesagt, so, jetzt ist wichtig, dass wir lernen. Ja? Dass sie was lernen. Und Lernen ist jetzt nicht nur Inspiration, sondern auch wirklich, ich lerne was, ich verstehe was. Ja? Und dann wende ich das auch an oder kann es anwenden auf mein Leben. Ich verstehe, wie der Herr ist und wie das Leben mit ihm funktioniert und das Glaubensleben. Und hier fängt es an, den ersten Vers hier, der Jesus zitiert, was er sagt, den habe ich mal unterstrichen. Weil, liebe Freunde, darum geht es eigentlich. Und diese Übersetzung hier, das heißt, glaube ich, Neues Leben, die Bibel, die gefällt mir recht gut, weil die wirklich, da verstehst du wirklich, worum es geht, bei einem der mehr komplizierten Verse, wo man noch nicht so richtig weiß, was das jetzt heißen soll. So, hier kommt: Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. In meiner Gemeinde habe ich das vorgelesen und gesagt, so, liebe Freunde, jetzt können wir heimgehen. Schönen Tag noch, weil jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Das ist das Um und Auf eigentlich unseres Lebens als Menschen Gott gegenüber. Wir müssen erkennen, dass wir Gott brauchen. Denk mal drüber nach, das ganze Gesetz des Alten Testaments, das Neue Testament sagt uns, wofür das Gesetz da ist. Ich lese dir zum Beispiel vor, das kennt ihr, weil die Mama das immer gut lehrt, ja. Und der Joseph Prince auch. Römer 3, Vers 20. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, du kennst das, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Soll heißen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir Gott brauchen. Und ja, das ist uns allen sonnenklar. Das, was Gott sagt, was richtig und falsch ist, ist richtig und falsch. Und die Dinge, die falsch sind, ja, die bringen negative Dinge. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das wissen wir. Aber Gott zeigt uns mit diesem Gesetz nicht, strengt euch jetzt recht an, um das alles zu erfüllen. Und die Leute, tragischerweise, traurigerweise, ja, so viele Leute in der Welt versuchen das. Ja. Und deswegen das Evangelium. Und deswegen die frohe Botschaft. Und deswegen Jesus. Und gerade als Jesus gekommen ist, war der Karren so verfahren. Und die Leute waren sehr religiös und selbstgerecht und haben so versucht, mit den ganzen Gesetzen und Regeln und die Pharisäer und die Schriftgelehrten noch mehr Regeln, noch mehr Gesetze. Und Jesus war da nicht begeistert, hast du gemerkt, ja, wie er geredet hat mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Warum? Weil es genau entgegen dem ist, was sein soll. Wir sollen erkennen, ich brauche Gott. Das ist der Punkt. Ich brauche einen Retter. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Sagen wir mal geschenkt. Geschenkt. Ist das nicht super? Geschenkt. Ist toll, wenn du was geschenkt bekommst. Man muss es annehmen, das stimmt. Manche Leute wollen nichts geschenkt. Also ich habe heute, weil du das sagst, ich habe heute einen Schulfreund von mir geschrieben, weil ich an gedacht habe, weil mein Sohn hat jetzt einen anderen Haarschnitt. Das ufert ein bisschen aus die Geschichte. Mein Sohn hat einen anderen Haarschnitt. Und jetzt waren wir vor 2 Wochen bei so einem Konzert von einem kleinen Kind, was bei uns in der Gemeinde ist, was Schlagzeug lernt. Und das Kind, das Schlagzeug lernt, war 4 Minuten auf der Bühne und das ganze Konzert war 2,5 Stunden. Weißt du, da sitzt du da, und alle möglichen halt, mehr oder weniger die ganze Skala vom musikalischen Können hast du da präsentiert bekommen. Ja, es ist so Geigen, so und so, also die ganze Bandbreite. Und ich sitze und schaue meinen Sohn an, der neben mir sitzt, und denke mir, der schaut von der Seite aus wie mein Schulfreund, ja. Wie mein bester Freund, wegen einem anderen Haarschnitt. Jetzt habe ich dem heute ein Foto geschickt, ja, und gesagt, schau, der schaut aus wie du. Und ich habe irgendeinen Grund, annehmen, genau. Und als ich ein Kind war, war ich öfter bei diesem Schulfreund, ja, weil der hat sich schwer getan in Englisch. Und jetzt habe ich ein bisschen so mit Englisch geholfen, weil bei ihm, da haben eh da einen Seeboden. Und die Eltern, also er hat bei seinen Großeltern gelebt. Und die Großeltern wollten mir immer Sachen geben, ja. Und irgendwie das Kind, ich weiß nicht warum, das war mir irgendwie peinlich. Ich habe dann versucht, dass ich drauf vergesse oder so, was da dieses dort lasst. Das, ich weiß nicht warum, das war mir irgendwie peinlich. Weil ich wollte es nicht so richtig annehmen. Und manchmal sind wir im Leben Gott gegenüber so, das ist aber tragisch, ja. Manchmal denken wir zu menschlich. Als ob, wenn Gott uns was segnet, dann hat er für ihn womöglich für den anderen zu wenig. Ist ja nicht so. Aber wir denken manchmal so, ja. Wir denken manchmal so. Also, nochmal zu dem. Denen wird das Himmelreich geschenkt. Gott schenkt uns sein Wirken sozusagen. Gott schenkt uns diese Dinge. Das dürfen wir nie vergessen, dass er uns Dinge schenkt. Und dass das genau das ist, weißt du, was so entgegen dem ist, was Religion den Menschen bringt. Ich war mal im Auto mit jemand aus meinem Arbeitsumfeld, der war No offense, nichts gegen Leute, aber da war ein Zeugen Jehova. Und der hat dann mal so versucht, über seinen Glauben reden. Ja. Sobald er gehört hat, dass ich in eine Freikirche gehe, hat er eh aufgehört. Weil die sind nicht drauf geschult. Ja, die sind drauf geschult, mit katholischen Leuten zu sprechen. Und wenn du sagst, dann denke ich. Aber da war man im Auto unterwegs und hat er doch drüber geredet, sein Glaube ist ihm wichtig und er glaubt halt, dass Jesus für uns ein wichtiges Vorbild ist. Und dann irgendwann hat er gesagt, weißt du, ich glaube, dass so wie Jesus zu sein, das schenkt uns der Herr. Das kennen wir selber gar nicht. Und da war er baff. Ja. Da hat er ist gefahren, ich war am Beifahrersitz, er hat so Sonnenbrillen aufgehabt, dann hat er so hergeschaut, werde ich nie vergessen, sein Ausdruck so. Mit den Sonnenbrillen. Und so starr, weil das hat, sowas hat er noch nie gehört, dass Gott uns etwas schenkt. Und das ist auch irgendwie traurig, oder? Dass Menschen so gedrillt sind, dass Menschen so gelehrt sind, es geht nur ums Tun, es geht nur ums. Das hat er noch nie gehört, dass Gott uns was schenken würde. Ja, da war er ganz baff, der hat nicht gewusst, wie er damit umgehen soll. Dann war die Unterhaltung vorbei, hat er über was anderes geredet, weil mit dem hat er gar nicht verarbeiten können zuerst, ja, dass Gott uns was schenkt. Denen wird das Himmel schenken. Und was ich noch sagen möchte, alle Verse hier, die fangen immer an mit glücklich sind die. Das habe ich auch in meiner Gemeinde betont. Weißt du, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und wir Kinder Gottes sind, heißt noch nicht automatisch, dass wir ein glückliches Leben haben. Manchmal kommen Schwierigkeiten ins Leben, ja. Aber die Bibel zeigt uns immer wieder, wie wir glücklich sein können. Zum Beispiel, wenn ich erkenne, dass ich Gott brauche. Weil wir alle haben Jesus erkannt, oder? Und das hat uns Glücklichkeit gebracht im Leben, oder? Ja, genau. Und die Bibel zeigt uns auch immer wieder, wie wir glücklich sein können im Leben. Also, es passiert nicht automatisch, aber die Bibel gibt uns, zeigt uns, wie das funktioniert. Zum Beispiel, ich erkenne, dass ich Gott brauche. Und dann wird mir das Himmelreich geschenkt. Und das ist doch schön, oder? Das ist doch glücklich, wenn der Herr uns was schenkt und ich das empfangen kann. Vers 4. Glücklich sind die, die traurig sind, sagt Jesus, denn sie werden getröstet werden. Während wir traurig sind, sind wir nicht glücklich. Ja? Das Ziel des Ganzen ist nicht glücklich zu sein. Das Ziel des Ganzen ist nicht traurig zu sein. So, das wollte ich sagen. Es ist nicht so, dass wir die Traurigkeit brauchen, damit wir dann dadurch glücklich werden. Das will die Bibel nicht sagen. Aber die Bibel will sagen, selbst wenn wir traurig sind, wenn wir ihn kennen, wird Gott uns trösten, so wie nur er es kann. Das Ende ist wichtiger als der Zwischenzustand. Gott hat die Perspektive der Ewigkeit. Du kennst den Vers in Römer 8, ich glaube es ist 28. Müsst ihr die Mama fragen, die kennt sich da aus. Ja, ist, oder? Ja, genau. Wo steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten zusammenwirken? Es geschehen negative Dinge in unserem Leben. Manchmal. In meiner Gemeinde war das ein bisschen mehr Anspruch, drüber zu reden, weil da sitzt ein Mann, dem vor kurzem seine Ehefrau verstorben ist an Krebs. Ja. Also innerhalb der letzten 2 Jahre. Ja. Und es passieren manchmal Dinge im Leben. Es gibt manchmal traurige Umstände in unserem Leben. Die wirkt Gott nicht, klar. Und das ist ihm auch sonnenklar, dass Gott das nicht jetzt, was ich jetzt wie sagen soll, verbrochen. Und das muss ihm auch richtig anrechnen. Weißt du, es gibt auch Leute, ich habe das beobachtet, die ein bisschen enttäuscht, vielleicht auch bitter, vielleicht auch zornig Gott gegenüber werden. Eine Zeit lang ist es vielleicht eine verständliche menschliche Reaktion, ist eh okay. Aber dran festzuhalten wird dann wirklich problematisch. Ja, und ich habe das auch mal erlebt bei Leuten. Und bei ihm muss ich sagen, er hat das wirklich nicht so gehandhabt. Er hat wirklich immer trotzdem mal. Er hat immer so gesehen, ich bin so froh, dass ich den Herrn habe, denn wenigstens in dieser Situation ist er bei mir. Und ich weiß, meine liebe Frau ist bei ihm. Und ich weiß, er tröstet mich und ich weiß, er bringt mich dadurch. Und genauso hat er es auch erlebt. Ja? Es ist ihm wirklich geschehen nach seinem Glauben. Aber manchmal gibt es im Leben Situationen, ihr alle hier kennt eine Situation, wo man traurig ist, ja? Wo Traurigkeit im Herzen entsteht. Aber auch wenn diese Dinge geschehen, Gott möchte uns trösten, wird uns trösten, wie er es nur kann und wie nur er es kann. Und im Endeffekt werden wir glücklich sein oder wieder glücklich sein. Ja? Also auch in diesen Momenten der Trauer, auch wenn Dinge im Leben nicht gut laufen, er ist bei uns. Gott hat die Perspektive der Ewigkeit. Das dürfen wir nie vergessen. Daran muss ich mich selbst auch häufig immer wieder erinnern. Ja? Wir sehen hier so, was jetzt gerade läuft, was jetzt gerade geschehen ist. Wir sehen vielleicht, wo Dinge nicht so, oder wir sehen vielleicht auch manchmal tolle Dinge, wo Dinge eh super funktionieren, wie auch immer, ja, wie das Leben so ist, verschieden ist, aber Gott hat immer die Perspektive der Ewigkeit. Ja. Und ich bin nicht so einer, der sagt, weißt du, es gibt ja auch Leute in der Welt, die sagen, naja, gut, Gott hat den heimgeholt, weil der hat ihn halt im Himmel mehr gebraucht. Ja, ist eh nett, ist eher eine nette Aussage, weil wir wissen, Gott wirkt diese Dinge nicht. Ja. Aber wir wissen, in dieser Erde geschehen halt Dinge. Wir sind in einer unvollkommenen Welt, ja, von Sünde beschädigt. Und es passieren sie. Wir wissen, lange Rede, kurzer Sinn, wir wissen, Traurigkeit wird es manchmal geben. Aber wir wissen, der Trost des Herrn ist noch viel größer und immer für uns da, preist dem Herrn. Und das zeigt, du siehst jetzt schon bei den zwei Versen, Jesus weist immer darauf hin, was kommt von Gott. Ja, er schenkt den Trost, er schenkt die Glück, weil menschlich ist das nicht so. Im menschlichen Leben ist es negativ, wenn ich traurig bin. Ja? Und wenn tragische Dinge, dann das für Leute ohne den Herrn, manchmal wird es eine wirklich schwierige Sache, ja, die dann sehr lang festhält. Vers 5, moving on. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Die Mama sagt, wow, ja, recht hat sie. Aber weißt du, rein menschlich betrachtet, es gibt schon Verse in der Bibel, wo du sagen musst, vom Menschlichen her ist es nicht so in der Welt. Ja. Die Welt da draußen läuft nicht wirklich so. Aber, wenn ich den Herrn habe, wenn ich ihm Glauben schenke, wenn ich ihm vertraue, dann kann das Leben so sein. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen. Das ist so entgegen der Weisheit der Welt. Aber gerade, weißt du, die Sachen oft, die so entgegen der Weisheit der Welt sind, die ich in der Bibel finde, da sage ich, preis dem Herrn. Ja. Er segnet uns auch entgegen dem, was vielleicht in der Welt gang und gäbe ist. Aber was zahlt sich wirklich aus im Leben langfristig? Ja? Wem sind wir freundlich gegenüber? Glücklich sind die Freundlichen. Er gibt uns ja eine Anleitung für ein glückliches Leben, wenn wir freundlich sind. Ich lebe in Wien, wie du weißt. Da muss ich manchmal am Ohr nehmen, dass man freundlich ist. Oder an der Nase, sag mal an der Nase. Gerade beim Autofahren bei mir, betet für Pastor Steve. Ja. Gerade beim Autofahren muss ich mich daran erinnern, freundlich zu sein, weil die Bibel sagt, glücklich sind. Und wenn ich dann unfreundlich bin beim Autofahren und mich aufregt, dann wäre ja wirklich unglücklich. Ja, ist so. Aber tue ich mir selber an. Ja. Glücklich sind die Freundlichen. Aber der Herr schenkt mir diese Freundlichkeit, oder?
Amen. Ja.
Denn wenn ich ihn kennenlerne und weiß, wie gut er ist, und dass er eh für mich sorgt.
Ja.
Ich brauche nicht stressen, ich brauche nicht schwitzen. Der Herr sorgt eh für mich. Es wird schon passen. Ja. Ich werde schon rechtzeitig ankommen. Und wenn nicht, wird es auch okay sein, weil der Herr für mich sorgt. Ja. Genau. Und dann kann ich entspannt sein und dann kann ich freundlich sein. Und die Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. In der Welt da draußen ist es häufig nicht so, dass den Bescheidenen die Welt gehört. Ja. Sondern eher denen, die schauen, was halt für mich. Aber was ist langfristig? Wie funktioniert Gottes Welt? Wie funktioniert mein Leben mit Gott? Und wenn ich ihn kennenlerne und dann kennenlerne, wie es mit ihm funktioniert. Aber weißt du, gib dir mal den Kontrast, oder? Zu wie es in der Welt läuft. Ich habe früher durch meine Arbeit Leute kennengelernt, die waren so richtig reich, weißt du, so mit richtig reich meine ich das eigene Flugzeug reich. Ja? Und weißt du, die sind jetzt nicht unbedingt so happy. No offense, aber mir persönlich ist aufgefallen, Leute, je erfolgreicher, umso deprimierter. Ja? Und Sorge, so viel Sorge, was sein wird, ob das alles bleiben wird, ob das gestohlen wird, ob es kaputt wird, ob alles auseinanderfällt. Und dieser Stress, weißt du, und dieser Ärger und dieser, das in der Welt ist der Weg wohin, aber das freut mich so, dass der Herr uns zeigt, weißt du, diesen Weg müssen wir nicht gehen. Das können wir uns alles ersparen. Wenn wir ihm vertrauen, können wir glücklich sein, können wir freundlich sein, können wir bescheiden sein und trotzdem segnet er uns.
Amen.
Amen. Und trotzdem ist das Leben gut.
Ja,
bescheiden zu sein, in meiner Gemeinde betone ich das immer wieder, ich habe es am Herzen, es ist was für das gesamte Christentum. Hier für euch vielleicht ein bisschen leichter, mit solchen Dingen umzugehen, einfach wo ihr wohnt oder wie auch immer. Aber bescheiden bedeutet auch, es dreht sich nicht alles um mich. Und nicht diese, bitte, verstehe mich falsch, aber es gibt Gemeinden, wo die Leute fast ein bisschen den Eindruck bekommen im Glauben, da dreht sich dann alles um mich. Ja? Und dann ist ein bisschen so der Eindruck, was verbessert sich alles in meinem Leben, wenn ich jetzt Glauben an Gott habe? Was, weißt du, was ich meine? Und das ist auch nicht wirklich der Zugang. Denn Gott ist unser Vater.
Ja.
Und das ist eine Beziehung, eine echte Beziehung.
Amen.
Ich zum Beispiel bin verheiratet, ja, seit 24 Jahren. Und wenn ich jetzt, ich weiß, was du dir denkst, Steve, du schaust nicht so alt aus, danke, ja, danke, ich weiß. Mich hat vor kurzem jemand auf Mitte bis Ende 30 geschätzt. Für Kontext, ich werde nächstes Jahr 50. Aber wurscht, let's gloss over that. Wo war ich? Jetzt habe ich mir selber abgelenkt. Ah ja, ich bin seit 24 Jahren verheiratet, danke. Und wenn ich jetzt an diese Beziehung so herangehen würde, was schaut dabei für mich raus? Ja, wie wird mein Leben besser? Und das wäre mein einziger Fokus oder das wäre mein Hauptfokus, dann wäre es nicht gut gegangen. Dann weiß ich nicht, ob ich jetzt noch verheiratet wäre. Oder zumindest wäre das Leben nicht so harmonisch, wie es ist. Weil so funktioniert es in einer Beziehung nicht. Und unser Leben mit dem Herrn ist ja, es ist keine Ehe, ich weiß. Aber es ist nichtsdestotrotz eine Beziehung. Ja? Gott ist kein Mensch, aber er ist eine Person. Er hat eine Persönlichkeit, er ist unser Vater. Und er liebt uns so sehr. Und wir lieben ihn, weil er uns geliebt hat. Ja? Und das ist ja echt. Das ist ja ein echtes Leben. Ja? Und deswegen, das betone ich manchmal in Gemeinde, hier ist es kein Thema, aber manchmal betone ich das oder ich versuche. Aber ich merke auch für mich selbst, manchmal rutscht man busy in die Richtung. Ja? Man hat dann Stress wegen irgendwas und dann plötzlich ist man so fokussiert auf dieses Problem im Leben oder wie auch immer. Und da muss man irgendwann sagen, okay, hey, es dreht sich nicht alles um mich. Ist schon okay, ich entspanne mich ein bisschen. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen. Aber boah, das segnet mich so sehr, oder? Ist es nicht wunderschön?
Ja.
So ein Leben, wo man freundlich sein kann. Ja. Die anderen regen sich auf und was weiß ich. Ja. Auch jetzt, ich muss euch da ein bisschen loben, auch was ich von meiner Mama höre. Auch die Leute bei uns in der Gemeinde, weißt du, mit der ganzen, darf man es aussprechen, ich weiß nicht, mit der ganzen Corona-Phase und den ganzen Vorschriften. Und manche Leute, boah, die regen sich so auf und alles ist ein Drama. Und weißt du, ich finde das toll, wenn die Leute ein bisschen locker sehen und sagen, ja, ist halt so, es ist nicht das Ende der Welt. Wir vertrauen dem Herrn. Wir können trotzdem glücklich sein, oder? Warst du die letzten 2 Jahre trotzdem glücklich? Ich glaube schon, ja, ich auch. Weißt du, und schau mal, was ist das schon wert, oder? Dass wir den Herrn kennen. Du meine Güte, ja, dass wir die letzten 2 Jahre trotzdem glücklich waren, das ist schon, boah, so ein Segen, oder? Denk mal drüber nach. Die Leute zucken ja, ich hab Leute erlebt, die auszucken. Die zucken aus, die Leute. Und deswegen brauchen sie Jesus. Und weil sie Jesus brauchen, braucht solche Gemeinden wie diese. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wo sonst werden sie Jesus finden? In die Nachrichten nicht, liebe Freunde. Ja, hier, preis dem Herrn. Danke, Vater, für diese Gemeinde. Danke für jeden Einzelnen hier. Danke für dein Wirken hier, weil das ist so, so wichtig. Und ich danke dir für die Leute in den Familienumkreisen, in den Arbeitsumfällen. Ich danke dir für alle Leute, die einfach, wo der Segen jetzt schon überschwappt, durch diese paar Leute hier, aber auch für die Leute noch, die hier reinkommen werden. Danke dafür, Vater, was du hier tust. Das ist so, so wichtig. Und für jeden Einzelnen, der einen so wichtigen Teil hat, dadurch, dass er Teil ist. Danke dafür. Amen. Vers 6. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Auch das wird manchmal missverstanden von Menschen. Weil wir menschlich denken, Gerechtigkeit. Wir denken, okay, was ist gerecht, was ist ungerecht? Und wir wollen halt, dass alles gerecht abläuft im Leben. Aber davon redet Gott nicht, das weißt du im Neuen Testament. Ich predige hier zu Leuten, die sie auskennen, oder ich lehre Leute, die sie auskennen. Du weißt, was Gerechtigkeit bedeutet, die schenkt Gott. Und nur er. Gerechtigkeit bedeutet, er hat uns gerecht gemacht. Gerechtigkeit kommt von Gott. Und nur er gibt Überfluss, oder? Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wenn ich Hunger und Durst habe nach Gottes Gerechtigkeit, was liegt mir dann eigentlich am Herzen? Die Gemeinschaft mit ihm, oder? Weil Gerechtigkeit ist das, was mir Gemeinschaft mit ihm ermöglicht. Die Gerechtigkeit vor Gott. Ein Stehen vor ihm, ein Willkommensein bei ihm, dass er mein Vater ist. Dass ich nach seiner Gerechtigkeit Hunger habe. Dass ich nach seiner Gerechtigkeit Durst habe. Denn sie werden Überfluss erhalten. Und weißt du, ich glaube, diesen Hunger und diesen Durst haben wir als Kinder Gottes eigentlich automatisch. Weil so im Leben haben wir auch automatisch Hunger und Durst. Ja. Wenn ich jetzt lang nur rede, denkst du irgendwann, jetzt hätte ich schon einen Hunger. Nicht so wirklich. Ne. Am Vormittag ist das leichter. Ja. In der Gemeinde zu Hause, da, wenn es schon Mittag wird, dann kann man dann funktioniert das Beispiel besser als jetzt. Ja. Denn sie werden im Überfluss erhalten. Wenn wir auf Gott schauen, er gibt uns im Überfluss, er gibt uns mehr als genug. Er gibt uns mehr als genug, die Dinge, die er uns schenkt. Und wieder weist Jesus darauf hin, oder? Sie werden im Überfluss erhalten. Nicht, sie werden sich erarbeiten, wenn sie fleißig genug sind, oder so irgendeine Formulierung. Sie werden es im Überfluss erhalten. Nicht nur gibt Gott, er gibt auch im Überfluss. Je mehr ich das jetzt lese und drüber lehre, umso mehr bekomme ich den Eindruck, hey, weißt du was, das Leben mit dem Herrn ist schön, oder? Ist wirklich so. Und das war der Punkt von Jesus. Und deswegen haben ihn die Leute geliebt und deswegen sind sie nachgefolgt, weil er gesagt, pass auf, das Leben mit Gott ist schön. Er schenkt es, er gibt es uns. Und so ist es auch. Das ist die Wahrheit. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Vers 7, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott hat uns Barmherzigkeit geschenkt. Oder das ist, Barmherzigkeit ist Gottes Charakter. Vor vielen Jahren hat mal jemand über das Thema gelehrt und hat gesagt, weißt du, es wird in der Bibel mehrmals erwähnt, als Jesus Leute geheilt hat, zum Beispiel auf Erden, er wurde durch Barmherzigkeit bewegt. Es gibt einen Vers, wo buchstäblich drin steht, dass Jesus bewegt war durch Barmherzigkeit und jemanden geheilt hat. Ja? Was sehen wir darin? Nochmal, Jesus hat den Vater offenbart. Barmherzigkeit ist Gottes Charakter. Klar, einerseits, weil sonst wären wir alle nicht mehr hier. Naja, die ganze Geschichte da mit Adam und Eva und so. Gott hätte auch sagen können, ja, fangen wir halt neu an. Weißt du, so wie wenn du jetzt ein Papier zusammenknüllst und fangen wir halt neu an. Wär billiger gewesen, oder? Hätte nichts gekostet. Weil denkst du mal nach, die Erde erschaffen hat er durch sein Wort. Aber uns gerettet hat er durch das Opfer seines Sohnes. Ja, das ist ganz eine andere Kategorie. Barmherzigkeit ist Gottes Charakter. Und für uns im Neuen Testament, die Good News, die gute Nachricht ist, wir werden verwandelt in sein Ebenbild hin. Ja, wenn wir ihn kennenlernen, so wird auch Barmherzigkeit mehr oder weniger, ist schon eigentlich, Barmherzigkeit ist Teil unseres Charakters. Sind wir von Neuem geboren, ist Barmherzigkeit Teil unserer göttlichen Natur sozusagen, unserer DNA. Heute lernen die Leute, unserer DNA, sagen die Leute. Ja. Keiner weiß, wie DNA ausschaut, was es genau ist, aber wir reden drüber. Es ist Teil unserer DNA, es ist Teil unserer Identität. Genau. Es ist Teil, Gott legt das in uns hinein durch die neue Geburt. Wir haben ja diesen neuen inneren Menschen. Also lassen wir ihn raus. Lassen wir ihn raus, lassen wir ihn wirken. Und wenn wir glücklich, aber wenn wir barmherzig, nochmal, es trägt zu unserer Glücklichkeit bei, offensichtlich. Eh klar, da sind wir auch entspannter. Glücklich sind die Barmherzigen. Das ist eine Frage für Christen generell. Vielleicht nicht unbedingt hier, aber für Christen generell. Wie schnell richten wir? Das Christentum in manchen Ländern, in manchen Gegenden, in manchen Kulturkreisen ist dafür bekannt, so richtend zu sein. Das ist eigentlich schade, oder? Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern sie zu erretten. Ja. Sind wir auch dann barmherzig, wenn es die andere Person nicht verdient hat? Sind wir uns bewusst, wie sehr wir Barmherzigkeit brauchen? Das war mein Thema eine Zeit lang. Ich war immer so das brave Kind. Oder Mama, mehr oder weniger, schon. Ja, bitte, die Mama bestätigt. Aber das ist gut in diesem Kontext. Die Mama sitzt da, die kann bestätigen.
Ja, Kind.
Kind, ja, ja, genau. Ja, dann war es mal wieder schwierig, wenn man die eigene Persönlichkeit entwickelt. Genau. Und, weißt du, in der Gemeinde aufgewachsen und die Anne-Marie kann sich erinnern, ja, immer so ein bisschen mitgeholfen und so und war immer dabei und das war schön. War ja schön und toll für mich, war ein Segen. Ja. Aber irgendwie hat sich da eingeschlichen, dass ich nicht so verstanden habe, wie sehr ich Barmherzigkeit brauche. Ich habe das vielleicht eher bei anderen Leuten gesehen. Und irgendwann habe ich bemerkt, du meine Güte, ich brauche genauso Gottes Barmherzigkeit wie jeder. Ja. Barmherzigkeit brauchen wir alle. Ich habe es mal so formuliert, spätestens dann, wenn wir vor Gott stehen. Ja. Sind wir froh, dass er uns gegenüber barmherzig ist. Ja. Weil Fehler hätten wir genug gemacht. Barmherzigkeit kommt von ihm. Und wir empfangen die, damit wir weitergeben können. Aber weißt du, gerade, das muss ich sagen, um diese Geschichte, was hat das wirklich dann bewegt in meinem Leben? Die Erkenntnis, wie barmherzig er ist mir gegenüber, hat mich schon ein bisschen verändert, auch anderen gegenüber mehr barmherzig zu sein, mehr geduldig zu sein, weniger, oder? Zu richten. Weil nochmal, von ihm empfangen bedeutet dann auch, dass ich geben kann. Und Jesus zeigt uns immer hier, was wir empfangen können. Ich weiß, hier ist es ein bisschen andersrum formuliert, aber das zeigt uns, dass es wieder wie ein Kreislauf wird, ja, der das dann noch bestärkt oder noch eher stärkt. Ja. Aber weil wir wissen, dass wir Barmherzigkeit erfahren werden, sind wir in Christus, so sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind errettet, unser ewiges Leben hat schon begonnen. Wir wissen, dass wenn wir vor Christus sind, wir Barmherzigkeit erfahren werden. Und deswegen können wir Barmherzigkeit geben. Es ist aber ein Thema, was Gott sehr ernst nimmt, muss ich ehrlich sagen. Im Christentum so gibt es oft andere Themen, die wirklich groß, denen große Betonung geschenkt wird, um es schön auszudrücken. Für Gott ist Vergebung und Barmherzigkeit das große Thema. Weißt du, in die verschiedenen Gleichnisse, die Jesus gibt und so weiter, wo er immer wieder betont, vergeben und so weiter und Barmherzigkeit ist für Gott ein großes Thema. Ja, genau. Wer sagt? Das ist jetzt wieder so ein Hammer, das ist wieder so vor, über drüber. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Spätestens hier bei dem Vers, wenn du ein bisschen dich auskennst in der Bibel, weißt du, das ist jetzt keine Liste von Anforderungen mehr. Weil kein Mensch kann sein Herz reinmachen. Die Leute glauben vielleicht, bilden sich das ein, aber das geht nicht. König David, muss man ihm geben, im Alten Testament hat es gecheckt und hat gesagt, Herr, schenk mir ein reines Herz. Weil er gecheckt hat, wie es funktioniert. Nur Gott kann uns ein reines Herz geben. Denn sie werden Gott sehen. Das geht nur, wenn Gott uns das schenkt. Ohne dass Gott uns ein reines Herz schenkt, geht das nicht. Du kannst dich erinnern, Gott hat gesagt zu Mose, du, ich zeig dir jetzt meinen Rücken, weil mein Gesicht kannst du nicht anschauen und leben. Kannst du dich erinnern? Schon mal gelesen? Ja? Aber glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Das hat uns Gott geschenkt durch die Neugeburt. Ist das nicht schön? Ein neues, ein reines Herz. Denn sie werden Gott sehen. Wir haben die Möglichkeit, Gott zu sehen. Und weißt du, für mich hilft das, nur eine kleine Nebenbemerkung, auch manchmal mit Leuten, die nicht an Gott glauben, die das einfach nicht sehen. Weißt du, was ich meine? Wir reden was über, der Herr hat gewirkt in meinem Leben, der Herr hat mich gesegnet und die Leute schauen schon so rein, so wie, naja, das könnte aber ein Zufall gewesen sein. Warum? Weil sie es einfach nicht sehen. Und mich hat das eine Zeit lang hat mich das ein bisschen gestört und ich wollte es dann noch mehr erklären und so. Und ich dachte, warum sehen die das so? Warum finden die krampfhaft für alles irgendwie eine Ausrede, dass ein Zufall gewesen sein könnte? Weil sie es einfach nicht sehen. Das ist auch das, was Gott uns schenkt. Ja, und da habe ich auch gelernt, ein bisschen mehr geduldig und barmherzig zu sein. Weißt du, wenn die Leute es einfach nicht sehen, wenn sie es einfach nicht checken. David wird eben im Psalm, ich habe es mir aufgeschrieben, zitiert Psalm 51, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Das ist im Psalm 51, Vers 12. David hat diesen Psalm geschrieben. Ja. Es geht um die Situation, nachdem er da, was die mit der Nachbarin und dann ihren Mann umgebracht hat und so weiter, also umbringen hat lassen und so weiter. Und nach dem Ganzen geht es um diese Zeit, diesen Moment, wenn du so möchtest, der Buße oder Umkehr in seinem Herzen, wo er den Herrn gesucht hat. Darum geht es grob gefasst. Aber hier in diesem Vers 12 sagt er, erschaffe in mir Gott ein reines Herz. Und ich habe nachgeschaut, das Wort für erschaffe ist genau das Wort, was du im 1. Mose 1 findest. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schafft. Er schafft. Der Creator, you know. Er schafft es. Also nochmal, hier schon wird es so klar. Und immer wieder muss ich das sagen, wenn ich das lese im Alten Testament, die Offenbarung, die David hatte über Gott, ist für mich erstaunlich. Weißt du, im Alten Testament. Aber Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und für immer. Er war immer schon dasselbe. Er hat ihn einfach gekannt. Und weil er ihn gekannt hat, weißt du, die Offenbarung, die er hat, ist gewaltig. Dass er das versteht. Ja, dass er das versteht. Aber genauso funktioniert es. Gott erschafft in uns. Und in uns allen hat Gott ein reines Herz erschaffen. Amen. Und deswegen können wir Gott sehen. Und es ist ein Vorrecht, Gott zu sehen. Ja, und das ermutigt uns auch ein bisschen, weißt du, so wenn wir in die Bibel reinschauen oder zum Bibelabend kommen oder so. Ihr seid eh ermutigt. Ihr seid eh happy, dass ihr da seid. Aber dass ihr eben Gott sehen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Doch, 10 Minuten haben wir noch. Habe ich jetzt entschieden. Passt das, ja? Die Chefin sagt, passt. Okay. Vers 9. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Glücklich sind die wieder. Es bringt Glücklichkeit in mein Leben, wenn ich mich um Frieden bemühe. Ja? Und weißt du, das ist ja ein großes Thema momentan bei uns in der Welt. Ich glaube hier, dass nicht vordergründig oder primär Frieden statt Krieg gemeint ist, im Sinne von, ja, wobei es natürlich auch das anwendbar ist, ja, und wobei natürlich wir Christen Frieden bringen und natürlich wir auch beten für den Frieden, wir beten in der Gemeinde auch für den Frieden und so weiter, alles, ja, alles gut, aber ich glaube auch oder noch umso mehr, dass es auch um Frieden zwischen Personen geht, um Frieden in Situationen geht, ja, in Frieden im Herzen und aus diesem Frieden im Herzen kommt der Friede zwischen Menschen, oder? Amen. Aber hier steht, die sich um Frieden bemühen. Du sagst es richtig im Herzen. Ich habe es heute schon erwähnt. Was drin ist, lassen wir es raus. Der Friede ist da drin. Wir dürfen ihn rauslassen. Ja? Wir dürfen es rauslassen. Ich bemühe mich um Frieden. Und das hat eine Anwendung auf, was weiß ich, für mich, ja, auf meine Ehe, auf meine Familie, auf die verschiedenen Beziehungen in meinem Leben. Ja. Glücklich bin ich, wenn ich mich um Frieden bemühe. Denn ich bin ja ein Kind Gottes. Und deswegen habe ich das. Und deswegen kann ich mich um Frieden bemühen. Und deswegen kommt dieser Friede aus mir raus. Ich habe so weit bin ich gar nicht gekommen in unserer Gemeinde, aber ich habe mir für die Leute in unserer Gemeinde ein paar Fragen aufgeschrieben. Wie wichtig ist es mir, Recht zu haben? Beharre mich ich auf meinem Recht? Ja. Bin ich mir bewusst, welchen Eindruck ich mache, wie ich rüberkomme? Bemühe ich mich um den Frieden? Aber ich glaube, das ist so, weißt du, das ist so wie, fällt mir jetzt ein gutes Beispiel ein. Meine Kinder waren mal klein, ja. Jetzt sind sie groß. Mein Sohn ist größer und kräftiger als ich. Aber die waren mal klein und dann machen sie so die ersten Schritte, ja, und sie bemühen sich recht und du hilfst ihnen dann, ja, du fasst ihnen unter die Arme und du hilfst ihnen so auf dem Weg, ja, du übernimmst eigentlich. Ich weiß nicht, mein Bub, das kennt ihr alle, der Bub fängt an Radl fahren und du rennst daneben her, ja, und hilfst ihm. Und der Bub denkt sich, wow, ich kann das jetzt schon, ja. Aber er bemüht sich halt und dann übernimmt man eigentlich und so ungefähr ist es, glaube ich, mit dem Herrn, mit diesem Thema Frieden. Wir bemühen uns halt ein bisschen, aber eigentlich dann übernimmt er. Ja? Und eigentlich kommt dieser Friede aus unserem Herzen raus und wird zu einem Segen, weiß dem Herrn. Amen. Glücklich sind die, die sich um Frieden bemühen. Und dieser Frieden möge sich dann verbreiten, um uns und in die ganze Welt, weiß dem Herrn. Und Vers 10 zum Abschluss. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Nochmal, der Herr schenkt uns was, oder? Der Herr schenkt uns Dinge in seinem Wirken. Ja? Seinen Segen und so weiter soll das heißen. Glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Ja? Ich sage das immer, wenn es ums Thema Verfolgung geht. Nicht alles ist unbedingt Verfolgung, was Leute als Verfolgung beschreiben. Ja? Manchmal nicht ihr, aber es gibt Leute, die Dinge dann oft zu persönlich nehmen, ja. Und es ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Zufall oder irgendwas oder irgendwer benimmt sich blöd und dann wird es gleich als Verfolgung. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, nicht jeder ist begeistert über unseren Glauben, oder? Ist so. Nicht jeder ist begeistert und es gibt Leute, das ist gerade ein Thema für uns, wir haben es gerade besprochen bei meinen Kindern in der Schule, es gibt manchmal Leute, die mögen uns einfach nicht und wissen gar nicht warum. Weil irgendwas in ihnen, weißt du, dem sehr widerstrebt, wie du bist und was in dir drin ist. Es ist manchmal so. Es ist manchmal so. Aber glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben. Wenn wir, nicht alle finden den Glauben toll, manchmal Leute arbeiten wirklich gegen uns, aber wenn wir irdisch betrachtet Nachteile haben, ist es okay, weil nochmal Gottes Perspektive. Auch negative Dinge, er kann es dann zum Guten wenden. Ja. Nochmal, sie kommen nicht von ihm, er wirkt es nicht, ja, er schickt das nicht in unser Leben. Aber auch wenn es da ist, umso mehr, weißt du, bringt er es wieder zum Positiven, wendet er es zum Positiven. Und Gottes Perspektive dort zu haben, ist wichtig. Was mir heute auch wirklich aufgefallen ist, nochmal, mit dem schließe ich jetzt ab, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, oder? Ja. Im Gegensatz zur eigenen. Und manchmal, haltet euch fest, aber manchmal, es kann passieren, dass sogar Christen uns ein bisschen verfolgen, weil wir so über Gottes Gerechtigkeit reden, weil wir sagen, er macht alles gut, er schenkt das. Und da gibt es auch manchmal, weißt du, Widerstand von anderen Leuten im Christentum, sagen wir mal so. Ja? Auch das ist möglich. Aber nichtsdestotrotz für uns, wir dürfen glücklich sein. Wir dürfen entspannt sein, weil er uns segnet. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Sind wir jetzt glücklich und entspannt? Ich bin jetzt so glücklich und entspannt. Ich werde heute wirklich gut schlafen. Beten wir zum Abschluss. Himmlischer Vater, danke für deine Liebe, danke für deinen Segen, der in Jesus Christus ist. Danke, dass er unser Herr ist, in uns lebt, durch den Heiligen Geist. und dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir eine neue Schöpfung sind in dir und dass wir uns täglich erinnern dürfen, wer wir sind in dir und was du schon gewirkt hast und was du schon getan hast. Und danke, dass danke einfach für dieses glückliche Leben. Danke für die letzten 2 Jahre, dass du es uns ermöglicht hast, da durchzukommen und trotzdem glücklich zu sein und trotzdem dich zu kennen und trotzdem dich zu erleben. Und ich danke dir für die nächsten 2 Jahre, wie immer die ausschauen, was immer da passiert, dass wir auch genauso glücklich sein werden und in dir sein werden und dich erleben werden. Danke dafür. Und nochmal danke für diese Gemeinde und das Segen, der sie ist und dass sie ein Licht ist auf dem Berg, das leuchtet. Für viele Menschen. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen. Preis dem Herrn. Amen.